Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Er saß am Küchentisch und frühstückte. Er sollte eigentlich frühstücken, aber von seiner Brotscheibe hat er nur hin und wieder mal abgebissen. Denn neben seinem Frühstücksteller lag sein Smartphone. Und das fesselte seine gesamte Aufmerksamkeit. Denn er hatte eine App gebucht von einer Tageszeitung, einer großen deutschen Tageszeitung. Und die schickte nun an die Abonnenten die entsprechenden Nachrichten. Das waren in der Regel ganz kurze Schlagzeilen, so wie in der Zeitung eben auch. Ab und zu wurde noch mal ein bisschen was dazugefügt, aber das war sehr dürftig. Und wenn man mehr wissen wollte, dann musste man diese Nachricht antippen. Dann erfuhr man mehr. Aber dieser junge Mann tippte nicht. Der wischte. Eine Schlagzeile nach der anderen wischte er durch. Und dann meinte er, er hätte sich gut und umfassend informiert. Entschuldigung. Vielleicht geht es Ihnen genau gegenteilig. Mir jedenfalls auch. Ich bin nicht mit einer Schlagzeile zufrieden, wenn mich irgendetwas wirklich interessiert. Ich muss da gerne noch ein bisschen mehr wissen. Und das geht mir nicht nur mit einer Zeitung so, sondern auch mit der Bibel an manchen Stellen. Da wird derartig im Telegrammstil berichtet und gesagt, dass ich gerne an einer oder anderen Stelle ein bisschen mehr Genaueres wissen möchte. Und so ähnlich geht mir das auch mit dieser Bibelstelle, die Brigitte eben vorgelesen hat. Und vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Das hört sich alles sehr, sehr nach geheimnisvoll an. Und wir wollen mal versuchen, ob wir da ein bisschen Klarheit hineinbekommen. Also, das ist ein Abschnitt aus einem Brief. Und da reagiert Paulus offenbar auf irgendetwas. Da muss irgendwas gewesen sein. Aber so genau erfahren wir das nicht. Ich nehme mal an, er hat wahrscheinlich einen Brief aus dieser Gemeinde in Korinth bekommen. Und in diesem Brief haben unter Umständen ein paar Dinge gestanden, die Paulus nicht so ganz gefallen haben. Die waren nicht so sonderlich freundlich. Ich nehme an, dass es dabei nicht um irgendwelche theologischen Sachverhalte gegangen ist, sondern ich denke, Vermutungen sind natürlich nur möglich, weil dieser Brief, den er da bekommen hat, offensichtlich verloren gegangen ist. Ich vermute, dass in diesem Brief irgendetwas gesagt worden ist, was so seine Arbeit, die Paulus in Korinth getan hat, in ein nicht so gutes Licht stellte. Vielleicht war da auch von anderen, sozusagen Konkurrenten, von anderen Menschen, die das Evangelium verkündigten, die Rede, und die haben die Korinther dann etwas mehr gelobt als Paulus. Wie geht Paulus damit um? Er schreibt sehr widerwillig seine Verteidigung. Und die beginnt im Grunde schon im Kapitel vorher. Dieses 11. und 12. Kapitel, das gehört eigentlich zusammen. Das ist eine Einheit. Das wäre viel zu lang gewesen, wenn Brigitte das auch noch vorgelesen hätte. Aber wir müssen das heute mit bedenken. Denn diese beiden Kapitel behandeln eigentlich das gleiche Thema, nämlich die Verteidigung von Paulus gegen Angriffe. Und man könnte über diese beiden Kapitel eine Überschrift setzen, so etwa wie: Wer bin ich eigentlich wirklich? Paulus ignoriert nicht einfach dieses, was da ihm geschrieben wird, sondern er beschäftigt sich damit, er verteidigt sich. Er sagt damit, dass er das ernst nimmt, was ihm vorgeworfen wird. Wie gehen wir denn eigentlich damit um, wenn wir attackiert werden? Muss man sich denn eigentlich immer verteidigen, wenn man angegriffen wird? Kann man nicht einfach sagen, ach, ich weiß doch, Gott weiß alle Dinge. Gott weiß auch, wie die Verhältnisse sind. Gott weiß, was Recht und was Unrecht ist. Und das genügt mir eigentlich. Entscheidend ist, dass Gott das weiß. Lass die Menschen doch sagen und denken, was sie wollen. Das ist vielleicht manchmal nötig und gut und hilfreich. Aber das hängt auch sicher davon ab, welche Anschuldigungen da erhoben werden. Und es geht natürlich auch darum, wer sagt das eigentlich? Zwei Beispiele. Als ich im Jahr 2000 zum Kirchenvorstandsvorsitzenden gewählt wurde, worum ich mich überhaupt nicht bemüht hatte, da bekam ich zwei Telefonanrufe. Der eine Anruf, der war so, dass der Anrufer mich auf eine sehr grobe und unsachliche Weise beschimpfte, sodass das eigentlich an mir abprallte. Und ich muss sagen, ich habe das auch längst wieder vergessen, was er eigentlich gesagt hat. Dennoch denke ich, man sollte sich überlegen, ist da eigentlich wirklich etwas dran, was da jemand sagt? Und da war der zweite Anrufer schon wesentlich konkreter. Der sagte nämlich, so etwa wörtlich, ich weiß es heute nicht mehr ganz genau im Wortlaut, machst du das eigentlich alles, um dich in der Öffentlichkeit hervorzutun? Ich denke, an diesen beiden Beispielen kann man erkennen, dass man sehr sorgfältig unterscheiden muss. Ist das ein Angriff, der mich im Grunde vernichten will? Oder ist das etwas, was mir eigentlich helfen oder mich vielleicht sogar vor etwas warnen will? Da kommt es darauf an, wer mir das sagt und wie mein Verhältnis zu dem Menschen ist. Und auch, wie mir das gesagt wird. Da macht ja oft der Ton die Musik. Vielleicht kann ich sogar eine gewisse Absicht dahinter erkennen. Oder ich kann merken, dass da eine bestimmte, bei dem ersten Beispiel war das sicher der Fall, dass da eine bestimmte Stimmung dahinter liegt. Und da hat sich offenbar jemand über mich geärgert. Das muss der dann mit sich selbst ausfechten. Aber vielleicht ist das auch so, dass mir jemand wirklich helfen wollte. Und deswegen muss ich mich schon bemühen, den Sachverhalt, um den es dabei geht, mal ganz genau zu prüfen. Das ist nicht immer ganz leicht, weil man ja sich selber sozusagen auch in Frage stellen muss. Aber man sollte sich auf jeden Fall darum bemühen. Und vielleicht braucht man sogar einen Menschen, der einem dabei hilft. Einen Menschen, der einen gut kennt, aber der dennoch den entsprechenden Abstand zu einem hat, um einem sachlich raten zu können. Um das nochmal an dem zweiten Beispiel zu verdeutlichen, diese Aussage, machst du das eigentlich alles, um dich in der Öffentlichkeit hervorzutun? Da habe ich mich natürlich gefragt, habe ich dazu einen Anlass gegeben? Sieht man mich wirklich so in der Öffentlichkeit? Ich will das ja eigentlich gar nicht. Aber es kann ja sein, dass ich in bestimmten Situationen mich irgendwie so verhalten habe. Dann muss ich mich ändern. Dann muss ich etwas tun. Muss ich mit mir selber sozusagen ins Gericht gehen. Ich kann mich natürlich nicht völlig verbiegen. Ich kann mich nicht so verbiegen, dass ich mich selbst nicht wiedererkenne. Und ich kann auch nicht jedem es recht machen. Aber nachdenken darüber, das wäre schon wichtig. Ich denke, an diesen beiden Beispielen können wir gut erkennen, es ist schon wichtig zu unterscheiden, ist das ein Angriff oder ist das eine Hilfe? Zurück zu Paulus. Er hat sich offenbar angegriffen gefühlt und deswegen schreibt er auch seine Verteidigung. Und er schreibt in dem 11. Kapitel: Ich bin gezwungen, mich selbst zu loben. Was ich jetzt sage, ist allerdings nicht im Sinne unseres Herrn. Ich bin mir bewusst, dass ich damit wie ein Narr rede. Daran erkennt man schon, wie widerwillig Paulus sich auf diese Verteidigung einlässt. Und er beschreibt dann in diesem 11. Kapitel zunächst einiges, was er geleistet hat. Und dann kommt ein großer Abschnitt, in dem er berichtet, was er alles um seines Glaubens an Jesus willen während seiner Missionarstätigkeit hat erleiden müssen. Ich lese mal einen kurzen Auszug aus dieser verhältnismäßig langen Aufstellung vor. Er schreibt: Ich habe mehr Schläge erlitten als andere. Ich bin öfter verhaftet worden, bin oft in Todesgefahr gewesen. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen, erhalten. Ich bin 3x ausgepeitscht worden, 1x gesteinigt worden, habe 3x Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine ganze Nacht habe ich auf dem Meer getrieben. Und dann berichtet er von weiteren Gefahren, denen er ausgeliefert gewesen ist. Und das alles hat sich ereignet in diesen 14 Jahren seit seiner Bekehrung. Davor und danach schreibt er und sagt er dann noch einiges, was er getan und was er erlitten hat. Und das, was Brigitte uns vorgelesen hat, ich lese das mal aus einer anderen Übersetzung, leitet er dann ein mit folgendem Satz: Freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemandem. Und nun beschreibt er das, ja, was wir wahrscheinlich so auf Anhieb gar nicht verstanden haben. Er schreibt von einem Menschen, und dieser Mensch, das ist er. Er hat das erlebt. Und er hat dieses wirklich ganz Einmalige erlebt. Und dazu hat er selber nichts beigetragen. Und das war für ihn sozusagen das Schlüsselerlebnis seines Glaubens. Und er betrachtet es aus seiner Sicht. Das ist genau dasselbe, was Lukas in der Apostelgeschichte in dem 9. Kapitel auch beschreibt, nämlich die Bekehrung des Paulus, des Saulus, des Christenhassers Saulus zum Christusapostel Paulus. Und an seinen wirklich so verfremdenden Worten kann man spüren, wie sehr ihn das Ganze beeindruckt hat und wie ihn das aufgewühlt hat. In der Luther-Übersetzung heißt es dann, er empfindet das als eine Entrückung in den dritten Himmel. Und er sagt, er hat Worte vernommen, die man eigentlich mit menschlichen Worten gar nicht ausdrücken kann. Lukas in der Apostelgeschichte berichtet das sehr viel nüchterner. Der sagt einfach, da war Saulus und der war auf dem Weg nach Damaskus, der wollte da Christen verhaften und da ist Jesus ihm in den Weg getreten. Wie man sich das vorstellen soll, ist schwierig. Irgendeine Vision war das. Und Jesus hat ihn angesprochen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Spannende Geschichte, kann man noch mal nachlesen, Apostelgeschichte 9. Auf jeden Fall war das ein ganz entscheidendes Erlebnis für Paulus. Seine Lebenswende sozusagen. Nach so viel Prahlerei, sagt er selber, zeigt er uns dann eine ganz andere Seite seines Lebens. Und das ist eigentlich das für uns heute Wichtigste an diesem Bibelabschnitt. Er schreibt: Damit ich nicht wegen der außerordentlichen Offenbarungen, und damit meint er dieses Erlebnis, was er da vor Damaskus gehabt hat, damit ich mich nicht wegen dieser außerordentlichen Offenbarungen überhebe, wurde mir, so hat Martin Luther das übersetzt, ein Pfahl ins Fleisch gesetzt. Brigitte hat gesagt, hat vorgelesen von einem Stachel im Fleisch. Auf jeden Fall war das eine schwere Krankheit, irgendetwas, was ihn gesundheitlich sehr eingeschränkt und belastet hat. Er schreibt das nicht weiter, er sagt nicht, das war das und das. Wir sind also auch da auf Vermutungen angewiesen. Und man kann vielleicht aus einigen anderen Briefen, aus Andeutungen, die er da gemacht hat, kann man gewisse Rückschlüsse ziehen. Aber das ist alles ganz vage. Man kann nichts Genaues sagen. Aber eins kann man sagen, eins steht fest. Diese Krankheit hat ihn sehr belastet. Wenn er diese Krankheit nicht gehabt hätte, hätte er sich wesentlich freier gefühlt. Auf der anderen Seite darf man feststellen, diese Krankheit hat ihn nicht gehindert, all das zu tun, was er getan hat. Er hat 3 Missionsreisen unternommen. Und das Reisen war damals nicht mit dem ICE möglich oder mit dem Flugzeug. Das ging alles entweder zu Fuß, per Schiff, vielleicht hat er mal irgendwo ein Reittier gehabt, aber das meiste hat er zu Fuß bewältigt. Und wenn man sich die Karte anguckt, sein Missionsgebiet war ja die heutige Türkei und Griechenland. Und das sind schon Wegstrecken. Und er hat in diesen Gemeinden dann gewirkt und hat ganz viele Gemeinden gegründet. Alles trotz seiner Krankheit. Vielleicht war es auch eine dauerhafte Behinderung. Wir wissen es nicht. Erstaunlich ist, er fragt nicht Gott, warum mutest du mir das zu? Warum tust du mir das an? Womit habe ich das verdient? Wofür ist das vielleicht sogar eine Strafe? So fragen ja heute manchmal Menschen. Paulus fragt nicht so. Er macht auch nicht für Gott eine Rechnung auf. Er sagt nicht, das habe ich für dich getan, das, das, das. Und wie gehst du mit mir um? Was mutest du mir zu? Wie passt das zusammen? Nichts da. Er fragt nicht mal, warum. Er fragt, wozu? Und er hat auch eine Antwort. Und vielleicht ist das für uns auch ein Tipp, ein Hinweis, dass wir versuchen, nicht warum zu fragen, sondern wozu. Wenn wir von dem Warum tust du mir das an, Gott, zu einer Frage kommen wie, was bezweckst du damit für mich? Und wenn wir dann nicht ungeduldig sind und nicht gleich aufgeben, sondern wirklich warten auf einen Hinweis, dann kann uns das vielleicht eine Hilfe sein. Paulus hat sich nicht mit seinem Leiden abgefunden. Er hat Gott gebeten, ihm das abzunehmen. Das dürfen wir auch tun. Selbstverständlich müssen wir das nicht einfach so hinnehmen. Wir dürfen schon beten, dass Gott uns von einem Leiden befreit oder dass er uns hilft, damit fertig zu werden. Aber Gott hat bei Paulus anders entschieden. Er hat ihm dieses Leiden gelassen. Aber er hat nicht einfach tatenlos und wortlos das Ganze laufen lassen, sondern er hat auf die Bitten des Paulus auch eine Antwort gegeben. Und diese Antwort lautet, ich lese das auch nach der Martin-Luther-Übersetzung, die ist nämlich die uns vertrautere. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war die Antwort, die Gott Paulus gegeben hat auf seine Bitte um Befreiung von dieser Krankheit. Und die Gnade Gottes ist wirklich, ja unwahrscheinlich, wirksam gewesen im Leben dieses Paulus. Was hat er alles, ja, ertragen auch, wenn wir an das denken, was in diesem 11. Kapitel steht, was ich da vorgelesen habe. Und darüber hinaus steht ja noch einiges mehr da. Was hat er ertragen und was hat er auch überlebt? Denn so eine Auspeitschung zum Beispiel, das war ja eine wirklich so grausame Tortur, die hat Jesus auch vor seiner Kreuzigung erlebt. Da wurde mit einer Peitsche geschlagen, in die Eisenstücke eingebunden waren, in die Lederseile. Und das hat er alles ertragen und überlebt. Und was hat er trotzdem alles geleistet? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das kann man wirklich in seinem Leben ablesen. Ich kenne eine Familie, die lebt dies Gnade, Schwäche seit Jahrzehnten. Der Mann war Arzt. Er bekam eine schwere Krankheit, eine Trigeminusneuralgie. Das ist eine Nervenentzündung im Gehirn. Und die hat ihn aus seinem Beruf entfernt. Er wurde Frührentner. Und der älteste Sohn, das war eine Familie, die in der DDR lebte, der nicht die Fahne der DDR grüßen wollte und auch die übrigen Maximen dieses Regimes nicht bejahte, der durfte, obwohl er hochbegabt war, nicht studieren, auch kein Abitur machen. Der musste eine Klempnerlehre machen. Und in dieser Klempnerlehre ist er so traktiert worden, dass er psychisch krank geworden ist, schwer krank und in der Folge ein Pflegefall für seine Eltern war. Und dann bekam der Mann Nasenkrebs. Die Nase musste entfernt werden und musste neu wieder aufgebaut werden, künstlich. Und zu guter Letzt bekam er auch noch einen Bandscheibenvorfall und musste operiert werden. Und die Frau litt ständig unter Rücken- und Hüftproblemen, wurde operiert und erfuhr keine Besserung. Und das alles erlebt diese Familie. Das trägt sie und das für uns Erstaunliche ist, sie halten nach wie vor an dem fest, der ihnen das alles zumutet. Sie halten aus und sie halten aneinander fest. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist wirklich in diesen Schwachen mächtig. Wahrlich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.